Ja, heute starten wir mit einer neuen Themenreihe. Und das ist eine Themenreihe, die für mich von besonderer Bedeutung ist und ich glaube auch für uns auch als Gemeinde von großer Bedeutung ist, dass wir uns jetzt 3 Wochen lang mit dem Thema Gebet beschäftigen werden. Jetzt am Anfang des Jahres nach der Allianz Gebetswoche, wo wir auch als Gemeinde sagen, wir wollen bewusst auch ins Gebet gehen, die Stille suchen und darum bitten, dass Gott uns als Gemeinde uns persönlich segnet. Vor 2 Wochen hat Jörg Lommel über die Jahreslosung gepredigt und auch schon da sind viele nach vorne gegangen. Ich fand das total toll und haben viel erzählt, was ihr mit Gebet erlebt habt, wo Gott eingegriffen hat, aber auch, wo Gott auch mal nicht eingegriffen hat. Wird übrigens das Thema in der nächsten Woche sein, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Das ist eine Frage, die wir oft stellen, wenn wir für Dinge beten. Sagen, ja, warum passiert denn das nicht? Wir haben doch dafür gebetet und Gott möchte doch auch, dass wir beten und wir können doch auch seinen Arm bewegen. Da wird es nächste Woche drum gehen. Und ich denke, ihr kennt das auch. Gebet ist oftmals eine große Herausforderung. Wenn ich in mein Leben gucke oder in unsere Ehe gucke, wo ich manchmal denke, ach, wir könnten noch so viel mehr beten, mehr die Stille suchen, mehr Bewusstsein für Gott suchen. Das ist eine große Herausforderung für uns. Auf der anderen Seite bin ich froh darüber, dass ich auch weiß von vielen Menschen, die viel zu Hause beten, gerade ältere Leute, die viel Zeit haben, zu Hause sind, wo ich immer wieder höre, Matthias, wir beten für dich, wir beten für die Gemeinde. Leute, die hier in die Gemeinde kommen, sich hier zu Gebetskreisen treffen oder in Hauskreisen treffen, was super cool ist, aber oftmals ist Gebet im Alltag eine große Herausforderung für uns. Und die Bibel ruft ja häufig zu Gebet auf. Schon am Ende der Paulusbriefe, ich habe mir das in der Vorbereitung mal durchgeguckt, wie oft Paulus am Ende seiner Briefe sagt, Leute, betet. Im Römerbrief lesen wir das, wo der Paulus sagt, sogar hier, betet für mich, für den Paulus. Also sogar Paulus sagt, ich habe es notwendig, dass die Leute, dass die Gemeinden für mich beten. Und meistens, nämlich dafür, dass Paulus offene Türen für das Evangelium hat. Sogar er ist darauf angewiesen, dass die Gemeinden für ihn beten. Genauso im Epheserbrief, Kolosserbrief, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, Jakobus. Überall am Ende des Briefes wird gesagt, Leute, betet. Kennt wahrscheinlich viele diesen Vers aus 2. Thessalonicher 5, Vers 17, wo es heißt, betet ohne Unterlass. Ich gehe noch kurz darauf ein, was das eigentlich bedeutet. Betet ohne Unterlass. Und dann heißt es auch, wenig später gibt es auch einen Vers, wo der Paulus dann sagt, ja, da hat er wirklich auch ohne Unterlass gebetet. Oder Jesus sehen wir auch, das Gebetsleben von Jesus gibt auch ein ganzes Buch zu, wie oft Jesus bewusst die Stille gesucht hat. Gerade auch vor Herausforderungen, wo er war, Garten Gethsemane und so weiter und so fort, wo Jesus bewusst gebetet hat. Wird Jesus es schon getan hat. Was ist dann für eine Herausforderung auch, dass wir beten und dass wir die Stille suchen? Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn wir das Gebet vernachlässigen, verpassen wir dann irgendwas? Verpassen wir dann irgendeinen Segen, den Gott für uns vorbereitet hat? Und auch die Frage, die ich mir gestellt habe, warum beten wir eigentlich überhaupt? Ich meine, wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott allwissend ist, dann weiß er doch eigentlich, wie es mir geht und was meine Bedürfnisse sind. Wenn ich krank bin, Gott weiß doch, dass ich krank bin. Warum soll ich ihn dann darum bitten, dass ich gesund werde? Und er ist allmächtig, er kann das auch machen, dass ich gesund werde. Wenn du Probleme bei dir auf der Arbeit hast, warum sollst du dafür beten? Ich meine, Gott weiß doch, dass du Probleme bei der Arbeit hast und er kann da doch auch eingreifen. Warum sollen wir dann überhaupt beten? Weil eigentlich weiß Gott das doch alles. Und wenn wir zu Hause sitzen, ja, Gott weiß das doch, er kann das doch einfach so machen. Warum soll ich mir die Zeit und die Kraft nehmen, um zu beten? Kann ich auch viel besser was Produktives machen, als die Stille zu suchen. Warum überhaupt Gebet? Es gibt sogar den Vers in Matthäus 6, wo es dann heißt, plappert nicht wie die Heiden und dann so weiter, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ja, also es gibt sogar schon diesen Bibelvers, dass Gott schon vorher weiß, bevor wir beten, worum wir eigentlich bitten werden. Und mir sind drei Dinge wichtig geworden. Sicherlich gibt es viel zu diesem Thema zu sagen. Es sind mir drei Dinge wichtig geworden, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Erstens, Gebet stärkt die Beziehung zu Gott. Gebet stärkt die Beziehung zu Gott. Und wenn wir beten, hier im Gottesdienst oder in Gebetskreisen oder in den Hauskreisen, dann ist das keine Pflichterfüllung. Also ist es nicht, ja, der Pastor hat gesagt, es steht in der Bibel, darum beten. Wir haben gelernt, dass Gebet wichtig ist, darum beten wir jetzt, weil es einfach schon immer so gemacht wurde oder weil wir dann besser vor Gott dastehen oder weil wir sagen können, ja, wir gehen in die Gemeinde, wir beten in der Gemeinde, andere machen das nicht, dann sind wir doch bessere Christen. Wir beten auch nicht, dass wir hochmütig werden, sondern beim Beten geht es um Beziehung. Jemand hat einmal geschrieben in einem schlauen Buch zu dem Thema, was ist Gebet? Da heißt es, das Gebet ist die Kontaktaufnahme mit der himmlischen Welt im Sinne eines Eintretens des betenden Menschen in den Aktionsraum Gottes. Komplizierter Satz, ich lese ihn nochmal, ich fand ihn aber sehr treffend. Da heißt es, Gebet ist die Kontaktaufnahme mit der himmlischen Welt im Sinne eines Eintretens des betenden Menschen in den Aktionsraum Gottes. Das heißt also, wenn wir beten, treten wir bewusst in den Aktionsraum Gottes ein. Und ich finde, das ist ein großes Vorrecht. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir in Kontakt treten dürfen mit unserem großen Gott. Dass wir als Menschen das Vorrecht haben, mit ihm einfach zu reden, einfach mit ihm zu sprechen. Für uns ist das oftmals so was Selbstverständliches. Ja, wenn wir hier in der Gemeinde sind, wenn wir zu Hause sind, wir haben das Vorrecht, mit dem großen Gott zu sprechen. Mit dem Gott, der dich beim Namen kennt, der dich erschaffen hat, der dich über alles liebt, der alles für dich gegeben hat. Mit diesem großen Gott darfst du sprechen. Mit diesem Gott darfst du in Beziehung treten und das jeden Tag. Und wenn ich in mein Leben gucke, dann muss ich sagen, okay, ich habe das Vorrecht, ich kann morgens, wenn ich aufstehe, kann ich eine Gebetszeit, eine Lobpreiszeit machen. Andere müssen dann zur Arbeit und so weiter. So, aber wie oft, ja, ist es uns nicht bewusst, dass wir das Vorrecht haben, in den Aktionsraum Gottes zu treten, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben dürfen, dass wir mit ihm sprechen dürfen. Und das ist so etwas Tolles, so etwas Besonderes. Wir müssen keine Reinigungsrituale vorher machen oder was weiß ich alles, sondern wir dürfen einfach zu ihm kommen und ihm das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, wenn wir in Gebet treten zu ihm, ob es jetzt durch Lieder ist oder ob es in der Stille ist oder wie auch immer, stärkst du die Beziehung zu Gott. Wenn wir mit ihm reden, sag mal, ist genau wie in einer Ehe auch. Ja, wenn wir mit unserem Ehepartner gut kommunizieren, wir hatten jetzt ja im letzten Jahr ja das Thema Ehe und Familie, wo ja auch oft gesagt wurde, so die Kommunikation in der Ehe ist so der Hauptpunkt, worauf es ankommt oder auch scheitern kann. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir mit Gott kommunizieren, mit ihm in Verbindung sind, stärken wir die Beziehung zu ihm. Wenn wir es nicht tun, wenn wir uns dafür keine Zeit nehmen, ist es auch wie in der Ehe. Ist es eine Herausforderung? Ist es schwierig? Und deshalb möchte ich uns da herausfordern, motivieren, auch für dieses Jahr. Nehmt euch Zeit bewusst fürs Gebet, um die Beziehung mit Gott zu stärken. Wie geht das? Ich habe früher, auch heute noch manchmal, habe ich Spaziergänge gemacht. Ich bin nach draußen gegangen, weil ich wusste, wenn ich drinnen bin, dann denke ich, jetzt kann ich auch einen Kaffee machen oder ich kann aufräumen oder was weiß ich. Dann gibt es ja 100.000 Sachen, was man anders machen kann, als zu beten. Wenn ich aber draußen in der Natur bin, kann ich Gott ganz ehrlich das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich weiß, ich bin nicht abgelenkt, ich kann mich an der Natur, an der Schöpfung, kann ich mich erfreuen. Für mich war das immer eine, wo ich richtig auftanken konnte und ehrlich sein konnte vor Gott. Ihm ehrlich sagen, wie es mir geht, wo meine Herausforderungen sind, aber ihn auch dafür danken, was auch Gutes in meinem Leben ist. Ehrlich zu sein, wenn ich in die Bibel gucke, bei den Propheten, bei David, wie oft waren sie wirklich ehrlich vor Gott und haben so die Beziehung zu ihm gestärkt und sich damit beschäftigt, wie Gott eigentlich ist. Aber beten heißt nicht nur, mit Gott zu reden, sondern ich glaube auch, Gebet bedeutet auch, auf Gott zu hören. Auf das, was er mir eigentlich sagen will. Ist ja auch genau bei einer Ehe auch, wenn ich mit Sarah mich unterhalte, wenn ich immer bloß blabber, ja, dann sagt Sarah irgendwann, Matthias, kannst du mir mal zuhören? Ja, alle Männer kennen das wahrscheinlich auch, wo die Frauen sagen, ja, jetzt hör mir doch mal zu, was mir eigentlich auf dem Herzen liegt, was ich dir eigentlich sagen will, jetzt hör mir doch mal endlich zu. Und ich glaube, so ist es im Gebet oftmals auch, wo es nicht nur darum geht, Gott zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt, sondern auch, auch darauf zu hören, was Gott mir eigentlich sagen möchte. Wenn ich in der Bibel lese, dass ich Gott darum bitte, dass er durch sein Wort zu mir spricht, wo Gott mich verändern möchte, aber auch durch andere Menschen, wo ich manchmal auch darauf gucke, was möchte Gott mir auch durch andere Menschen sagen. Aber ich hatte auch schon, wo ich spazieren gegangen bin, wo ich in der stillen Zeit war, wo mir auf einmal etwas deutlich wurde, wo ich nicht erklären kann, wo das herkommt. Es waren einfach Gedanken, die mir plötzlich kamen, wo ich wusste, das legt mir Gott jetzt aufs Herz. Das mir auf einmal deutlich wurde, diese Person soll ich jetzt anrufen. Ich habe die Person angerufen, Matthias, es war genau richtig, dass du mich jetzt angerufen hast. Und ich wusste, ja, da hat Gott zu mir gesprochen. Da war es gut, auf Gott zu hören, was er mir eigentlich aufträgt. Oder ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, als ich Sarah kennengelernt habe. Mir war nicht sicher, so ist es jetzt wirklich dran, mit Sarah in Beziehung zu gehen? Und ich war in einem Gottesdienst, es war auch ein Gebetsteil, Lobpreisteil. Und auf einmal hatte ich so einen Frieden in mir, wo mir klar war, Gott hat zu mir gesprochen, das ist jetzt dran. Und so, nicht bloß im Gebet, wo wir zu Gott sprechen, sondern auch Gebet bedeutet auch, wo wir auf Gott hören. In erster Linie spricht Gott durch sein Wort zu uns. Aber auch im Alltag kann auch Gott zu uns sprechen, in ganz spezielle Situationen hinein. Und dann heißt es hier, ich habe es gerade schon mal gesagt, in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Was bedeutet dieser Vers? Ich habe da schon mal mit jemandem drüber gesprochen, der meinte dann zu mir, Matthias, wie soll das in der Praxis gehen? Beten ohne Unterlass. Ich muss arbeiten. Ich muss essen. Und ich denke, klar, beten ohne Unterlass bedeutet nicht, die ganze Zeit so zu stehen und so lange, bis man verdurstet ist. Das bedeutet es nicht. Sondern es bedeutet, Gott bewusst mit in den Alltag hineinzunehmen. Diese Beziehung zu Gott im Alltag, immer wieder uns bewusst zu sein, wenn du in den Job gehst, wenn du mit deiner Familie isst und so weiter, bewusst zu sein, ich habe eine Verbindung mit Gott. Und ich höre darauf, wo er mir etwas sagen möchte, was ich weitergeben kann. So schreibt der Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her, mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Also deiner ist hier der Timotheus gemeint, wo auch der Paulus ohne Unterlass an ihn gedacht und für ihn gebetet hat. Und wenn ich das so höre, denke ich mir, wow, das ist eine Herausforderung. Also wenn ich in den Alltag gehe, wie oft vergesse ich auch, weil ich so fixiert bin auf die Aufgaben. aber dass es eigentlich darum geht, die Beziehung zu Gott, das ständige Gebet aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, dass Gott uns da die Kraft zu schenken möchte. Und dass wir nicht nur, wenn wir Nöte haben, wenn wir Sorgen haben, dass wir dann zu Gott rufen, sondern dass wir auch im Alltag bewusst ins Gebet gehen. Peter Hane hat einmal gesagt, Gebet ist kein Notruf, sondern ein Dauerkontakt. Gebet ist kein Notruf, sondern ein Dauerkontakt. Und wie oft ist es bei uns? Sagen wir mal ganz ehrlich. Wenn wir in Nöten sind, dann beten wir, dann schreien wir zu Gott, was auch gut ist und was wichtig ist. Aber wenn es uns gut geht, wie oft vernachlässigen wir dann die Stille zu Gott und das Gebet? Wenn es uns schlecht geht, fragen wir, Gott, warum lässt du das zu? Warum erhörst du mein Gebet nicht? Aber wenn es uns gut geht, wie ist dann unser Gebet zu unserem Herrn Jesus Christus? Ich möchte uns dazu herausfordern, bewusst in die Stille Gottes zu treten. Gebet ist auch nichts Erfolgsorientiertes. Es geht beim Gebet nicht primär um Antworten. Es geht nicht darum zu beten und auf die Antworten zu warten, was auch gut und richtig ist. Aber bei Gebet geht es in erster Linie um Beziehung mit unserem Herrn zu haben. Und wenn Gott unser Gebet anders erhört, als wir das vielleicht gerne hätten, dann heißt es ja auch nicht, dass er nicht da war. Es geht darum, dass wir die Beziehung zu unserem Herrn und Heiland pflegen und knüpfen. Wie können wir jetzt im Alltag beten? Wenn du jetzt nach Hause gehst, ich möchte uns den einen oder anderen Tipp geben. Es ist so, wenn ich bete, eine Gebetszeit habe, ist es oftmals, ich schwenke mit den Gedanken ab. Denke, ich bin da nicht der Einzige, das kennen viele von uns, wenn wir beten. Nach 2 Minuten denken wir, ach, ich muss noch die Spülmaschine ausräumen oder was weiß ich. Oder ich muss noch die und die Aufgabe erledigen. Für mich hilft es immer gut, wenn ich bete und ich schweife mit den Gedanken ab, dass ich dann für die Dinge bete, wohin meine Gedanken abschweifen. Also wenn ich jetzt bete und ich weiß, für die Gemeinde muss ich noch das und das vorbereiten, dann bete ich für die Vorbereitung, was gerade dran ist. Oder wenn ich denke, ach, meine Familie, da ist gerade das und das los, dann bete ich für meine Familie. Und das ist eine gute Möglichkeit in der Gebetszeit. Was mir auch oft hilft, ist WhatsApp beim Gebet. Warum? Es gibt eine WhatsApp-Liste, mit den Leuten schreibt man gerne und öfters. Ich denke, die meisten von euch haben das und kennen das. Es ist gut, sich hinzusetzen und für die Leute, mit denen man regelmäßig schreibt, für die Menschen zu beten. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, ist ein Gebetstagebuch zu führen. Auch da bewusst reinzuschreiben, ich bete für die und die Sachen. Und ich bete in Erwartung, dass Gott da eingreift und dass Gott da etwas tut. Auch das. Oder was man auch machen kann, wenn man Schwierigkeiten hat zu beten, kenne ich auch Leute aus meiner alten Gemeinde, die haben Gebetszeiten abgemacht. Auch wenn die jetzt nicht an einem Raum waren, haben die gesagt, so, wir beten jetzt um 2 Uhr oder um 8 Uhr abends oder morgens um 6 oder was weiß ich und dann beten wir. Und wenn man weiß, der andere wird das schon tun, dann ist man eher motiviert, das dann auch zu machen. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst auch einen Brief an Gott schreiben. Wir haben das hier am Buß- und Bettag, haben wir verschiedene Gebetsstationen gemacht. Auch das eine gute Möglichkeit, Gott einfach aufzuschreiben, was dir auf dem Herzen liegt. Auch das. Oder was ich gerne mache, dass ich ein Lied singe. Auch das ist eine Art von Gebet. Einfach ein paar praktische Tipps, wie wir beten können. Der zweite Punkt. Also erstens, Gebet stärkt die Beziehung zu Gott. Zweitens, das Gebet verändert dich. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass der Sinn des Gebets ist nicht, dass Gott sich ändert, sondern dass wir uns ändern. Und ich habe das in meinem Leben, ich habe das erlebt. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, im Job, im Zivildienst, wo ich größere Probleme mit einigen Leuten hatte. Wo ich denke, die behandeln mich so, das ist menschlich, ist das schwierig. Gerade in christlichen Einrichtungen, ob das wirklich christlich ist, so wie das in der Bibel steht, wie Menschen miteinander umgehen oder auch mit mir umgegangen sind, dass, wenn ich morgens dahin gegangen bin, hatte ich ein wenig Magenschmerzen, sagen wir es mal so. Und ich denke, jeder, der berufstätig ist, hat das schon erlebt oder kennt das. Wenn ich jetzt aber sage, ich bete bewusst für diesen Menschen, ich glaube, ich habe das definitiv so erlebt, ich kann diesem Menschen in einer anderen göttlichen Art und Weise begegnen. Es hat bei mir jetzt nicht dazu gedient, dass das Problem super weg war, sondern es war immer noch schwierig und es war immer noch komisch. Aber ich habe erlebt, dass Gott mir eine übernatürliche Liebe geschenkt hat, dass ich diesen Menschen auch in Liebe begegnen konnte. Rein menschlich hätte ich ihm eine reinhauen müssen oder was hätte ich ihn anschreien müssen, wie blöd er eigentlich ist. Aber ich konnte aus einer Liebe heraus ihn in einer guten Art und Weise begegnen. Und daher ist es mir auch einfacher gefallen, auch meine Arbeit zu tun. Weil wenn ich wusste, wenn ich ihn jetzt immer sehe, jeden Tag, und ich gehe dann mit einem Groll hin und ach, ist das alles blöd, dann ist das so schwierig. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass Gott mir diese Liebe geschenkt hat, hat er mich verändert. Hat er geschenkt, dass ich ihn in einer guten Art und Weise begegnen konnte und hat es mir selber auch leichter gemacht. Das Gebet verändert uns. Das Gebet verändert uns auch dahingehend, dass wir eine Ruhe bekommen in schwierigen Situationen. Also wie oft kamen schon Menschen zu mir und haben gesagt, Matthias, ich lag im Krankenhaus, mir ging es überhaupt nicht gut, aber ich habe vorher gebetet, ich weiß, es steht eine Gemeinde hinter mir, die betet für mich und das gibt mir so eine Ruhe und das gibt mir so einen Frieden und ich habe gemerkt, Gott hat mich da durchgetragen. Es war nicht alles gut, es war nicht alles einfach, aber Gott hat mich da durchgetragen. Das Gebet verändert uns, weil Gott uns Ruhe und Frieden schenken möchte. Wir beten auch, um uns deutlich zu machen, dass wir auf unseren Herrn Jesus Christus vertrauen. Er stärkt unser Vertrauen. Es heißt ja auch ganz am Anfang des Vaterunsers, das wird auch nochmal Thema sein, wo es heißt, unser Vater im Himmel. Erster Satz. Warum beten wir das, unser Vater im Himmel? Wir stellen das ganz vorne hin, um uns bewusst zu machen, wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus, dass Gott im Himmel ist und dass er über uns wacht und dass er alles unter Kontrolle hat und dass unsere Gebete bei ihm aufgehoben sind. Ob es jetzt im Job ist, ob es in Krankheitsfällen, in Nöten ist. Wir vertrauen beim Gebet auf Gott, bringen unser Vertrauen zum Ausdruck. Und wo auch Gebet uns verändert, ist in der Ehe. Mich würde mal interessieren auch, wie das bei erfahrenen Ehepartnern ist, wie ihr zusammen das Gebet in der Ehe pflegt. Sarah und ich sind jetzt ein halbes Jahr jetzt ungefähr verheiratet, ein bisschen länger verheiratet. Und wir haben uns das am Anfang vorgenommen, ja, wir beten zusammen jeden Abend oder morgens oder bewusste Gebetszeiten. In der Praxis müssen wir wirklich sagen, so, jetzt machen wir das schon im Kalender fest, dann und dann nutzen wir unsere Gebetszeiten oder bevor wir zur Veranstaltung gehen, sagen wir so, immer vor dieser Veranstaltung, jetzt beten wir, weil im Alltag ist es oftmals schwierig. Wir haben auch unterschiedliche Arbeitszeiten und so und dann im ganzen Stress verläuft sich das. Wie betet ihr gemeinsam mit eurem Ehepartner? Ich bin mir sicher, wenn wir füreinander beten, wenn wir miteinander beten, wird das auch unsere Ehe verändern. Es wird unsere Beziehung, es wird unsere Liebe zueinander stärken, zu wissen, wir sind füreinander da, aber wir sind auch nicht einfach so verheiratet, sondern wir sind verheiratet, weil wir zu unserem Herrn Jesus Christus gemeinsam hinwachsen wollen und weil er oben in unserer Ehe steht, in meiner Ehe steht und gemeinsam wollen wir zu ihm hinkommen und das, was uns auf dem Herzen liegt, ihm sagen oder ihm dafür danken, was Gutes ist. Ist das nicht eine coole Sache auch, dass wir gemeinsam als Ehepartner beten können vor unserem Gott? Und er möchte unsere Ehe stärken. Wann hast du deine Gebetszeiten mit deinem Ehepartner? Vielleicht ist es für dich dran, wenn du heute nach Hause gehst, wenn du gleich beim Mittagessen bist, mal dich darüber zu unterhalten. Ja, wo ist unsere Gebetszeit? Wann beten wir? Vielleicht vorm Schlafengehen, vielleicht gleich nach dem Aufstehen, vielleicht auch beides. Wo haben wir vielleicht auch mal bewusste Gebetszeiten außerhalb der Reihe? Wo ist das für dich dran? Ich bin mir sicher, dass das unsere Ehen stärken wird. Auch das am Anfang des Jahres, was du dir nochmal bewusst vornehmen kannst, mit deinem Ehepartner bewusst auch zu beten. Gebet verändert dich, Gebet verändert uns. Wir haben uns vorgenommen, Sarah und ich, dass wir abends uns drei Sachen sagen, wo wir füreinander dankbar sind, was uns gut aneinander gefällt. Auch das ist oftmals nicht so klischee-mäßig, so du hast so schöne Haare oder so, sondern wirklich, was uns gut aneinander gefällt. Auch das eine große Herausforderung, was auch nicht immer so funktioniert zeitlich, aber auch das eine gute Möglichkeit zu tun. Dritter Punkt. Also ich habe genug Sachen, wo ich Sarah verdanken kann. Ja. Dritter Punkt. Gebet setzt die Kraft Gottes frei. Ich bin davon überzeugt, dass Gebet nicht nur dazu da ist, weil es unsere Beziehung zu Gott stärkt oder weil es uns verändert, sondern auch, dass wir beten, weil Gebet Kraft hat. Und ich habe schon gesagt, viele von uns haben das erlebt. Ich auch selber habe das in meinem Leben erlebt, dass Gebet Kraft hat. Warum? Mit Gebet setzt du die Macht Gottes in dieser Welt frei und überwindest das Böse. Auf dieser Welt, wer herrscht auf dieser Welt, wenn wir die Nachrichten gucken nach dem Sündenfall? Der Teufel herrscht in dieser Welt. Das Böse herrscht in dieser Welt. Aber wir haben das Vorrecht, in den Aktionsraum Gottes einzutreten durch das Gebet und das Böse dadurch ein Stück weit zur Seite zu drängen. Der Gebet ist der Kanal, in dem Gott durch uns in dieser Welt handeln möchte. Mit deinem Gebet öffnest du die Macht Gottes, Gott in dieser Welt sichtbar zu machen. Und Gott hat uns den Auftrag, Gott hat uns die Vollmacht gegeben, in dieser Welt mit ihm gemeinsam zu handeln. Und dadurch ist das Gebet da. Gott möchte also durch dich mit dem Gebet, durch das Gebet wirken. Und der Teufel, der Satan, der möchte uns davon abhalten, dass wir beten. Der möchte das ja nicht, dass Gott in dieser Welt Einfluss hat. Ich fand es ganz witzig, ich habe gelesen, heißt es, der Satan hat keine Macht, das Gebet in Schach zu halten. Gebet ist von geistig-nuklearer Natur, so hat einer geschrieben. Und ich dachte, ja, wenn wir beten, dann das kann der Teufel nicht in Schach halten. Und wenn wir uns Erweckungsbewegung anschauen, wie oft hat Gott es aufs Herz gelegt, dass Menschen zu ihm kommen, dass Menschen bewusst dafür beten. Und auch für uns dran, dass wir bewusst auch für den Hessentag bereiten wir uns jetzt vor, ja, dann bewusst auch für den Hessentag zu beten. Bewusst für die Gemeindefreizeit zu beten, dass da die Gemeinschaft untereinander gestärkt wird, dass wir auch im Glauben untereinander wachsen. Und etwas, was mir aufgefallen ist, dass wir oftmals dahin tendieren, ganz allgemein zu beten. Also zu sagen, ja, Gott schenkt doch, dass ich einen schönen Tag habe. Oder dass es mir bei der Arbeit heute gut geht. Oder dass meine Ehe besser wird. Oder, also wir tendieren dahin, oft sehr allgemein zu beten. So mein Eindruck. Und ich habe mir vorgenommen, nicht allgemein zu beten, sondern konkreter zu beten, auf konkrete Situationen. Da kann man sich auch aufschreiben, konkrete Sachen. Das heißt, dass ich konkret dafür bete, dass ein Freund von mir zu Jesus Christus findet. Nicht zu sagen, ich wünsche mir oder ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern dass Gott mir bewusst eine Person aufs Herz legt und ich dafür bete, dass derjenige zu ihm findet. Dass wenn ich Probleme habe bei der Arbeit mit einer Person, dass ich konkret dafür bitte. In der Gemeinde, dass wir konkret für 1, 2 Sachen uns das vornehmen, dafür beten, immer wieder. Und darauf da erwarten, dass Gott da handelt, dass Gott etwas tut. Ich fand es sehr spannend, es heißt zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich finde, das ist ein total heftiger Vers, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und wie oft verpassen wir es vielleicht auch, für Dinge konkret zu beten, was Gott uns schenken möchte, was Gott für uns vorbereitet hat. Natürlich, er ist kein Wunschautomat, auf keinen Fall. Aber wenn wir beten für konkrete Dinge, können wir erwarten, dass Gott handelt. Was hält dich vom Gebet ab? Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Feind hält es für äußerst wichtig, unser Gebetsleben durch Kleinglauben, Zeitmangel und Zweifel zu zerstören. Der Feind hält es für äußerst wichtig, unser Gebetsleben durch Kleinglauben, Zeitmangel und Zweifel zu zerstören. Was hält dich vom Gebet ab? Vielleicht ist es, dass du sagst, wenn ich für konkrete Dinge bete, habe ich Angst dafür, dass Gott nicht eingreift. Bevor ich diese Enttäuschung erleben muss, dass Gott nicht eingreift, bete ich da einfach gar nicht für. Dann habe ich diese Enttäuschung auch nicht. Vielleicht sagst du auch, ich finde Beten langweilig. Gebetsstunden, das ist keine große Worship oder so. Gebetsstunden sind einfach langweilig. Dann ist es gut zu gucken, wie kann ich konkret eigentlich beten, mein Gebetsleben wieder aufpeppen. Ich habe gerade ja auch ein paar Tipps dazu gegeben. Vielleicht betest du, es ist auch schwierig zu beten oftmals, weil du schlechte Erfahrungen mit Gebet gemacht hast. Vielleicht, weil du für einen Menschen gebetet hast, dass er wieder gesund wird. Er ist aber nicht gesund geworden. Du wurdest enttäuscht vom Gebet. Du hast Dinge in deinem Leben erlebt, wo du sagst, warum hat Gott da nicht eingegriffen? Vielleicht ist es das, was dich vom Gebet abhält. Vielleicht ist es auch heutzutage, dass wir die Notwendigkeit nicht immer so sehen. Ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, beten wir heute weniger, als wie das früher in der Nachkriegszeit zum Beispiel der Fall war? Wenn ich in meiner alten Gemeinde in Kröffelbach gucke, wie die alten Leute, die Senioren, ich habe da ja auch Seniorenbibelstunde gemacht, wie die gebetet haben, boah, da kann ich mir vieles von abgucken. Und ist es das heute oftmals, dass wir die Notwendigkeit, weil wir diese Not in unserem Leben nicht mehr so stark erfahren, wie es früher war, dass wir auch deswegen nicht mehr so viel beten, wie es einmal früher der Fall gewesen ist? Vielleicht ist es so. Ich meine, ich bin zu jung, um das zu bewerten. Aber was hält dich davon ab, zu beten? Auch das eine Frage. Der Teufel möchte natürlich nicht, dass wir beten. Er möchte nicht, dass sich irgendwas verändert. Aber wir möchten das, dass sich was verändert. Und wir möchten, dass Gott eingreift, dass die Gemeinden wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir Gebetserhörungen erleben. Das ist etwas, was wir uns wünschen. Und darum möchte ich dazu ermutigen, gerade für dieses Jahr zu beten. Welche Rolle spielt das Gebet für dich in deinem Leben? Wo ist es für dich dran, bewusst Gebetszeiten einzuplanen, dein Handy auszuschalten, den Fernseher auszuschalten, nach draußen zu gehen, in dein Büro zu gehen, mit deinem Ehepartner? Wo ist es für dich dran? Ich möchte schließen mit einer Geschichte, mit einer wahren Geschichte, die in diesen Tagen groß in den christlichen Medien, in einigen christlichen Medien rumging. Und zwar geht es da um das Buschfeuer, was in Australien momentan ist. Und da habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen. Ich möchte da kurz drauf eingehen. Und zwar ist es geschehen am Neujahrstag in Mallacoota, oder wie das ausgesprochen wird, in Australien. Und da war es so, dass ein gewisser Jeffrey und die Nachbarn haben sich in dieser Stadt darauf vorbereitet, dass das Feuer kommt. Und sie haben gesehen, also laut dem Jeffrey war das Feuer 20 Meter hoch und bewegte sich mit 90 Stundenkilometern. Also es muss gewaltig sein, wenn man sich so eine Feuerwalze dann vorstellt, 90 Stundenkilometer, da kann man nicht einfach mehr schnell mal vorwegrennen. So, und sie haben gesehen, es wurde schon alles schwarz, der Rauch, der war schon so dicht, dass man kaum noch atmen konnte. Und er hat dafür gebetet, wir brauchen jetzt Wind aus dem Osten. Nur wenn der Wind sich dreht und das Feuer woanders hinbringt, nur dann kann unser Haus, kann unsere Straße, können wir das überleben. Nur dann geht das. So, und er hat gemerkt, der Wind wurde irgendwie stärker und es wurde irgendwie lauter und er spürte, wie sich etwas veränderte. Und er hat irgendwie gemerkt, je mutiger ich bin und je mutiger ich bete, desto mehr hat sich verändert. Und er hat Jesus angeschrien und hat gesagt, Herr Jesus, hilf uns in dieser schwierigen Situation. Die Verzweiflung war so groß. Und was ist gekommen? Es ist tatsächlich ein Wind aus dem Osten gekommen und hat das Feuer irgendwo anders dann hingepustet. Und anschließend hat er geguckt, es wurde überhaupt gar kein Wind aus dem Osten und so prophezeit, sollte es eigentlich gar nicht kommen. Aber Gott hat es bewusst geschenkt, dass dieser Wind kam und das Feuer da weggeblasen hat. Und die Leute in der Straße, was haben die gesagt? Die haben es mitgekriegt, wie er gebetet hat. Die kannten Jesus gar nicht. Und haben gesagt, ja, Gott hat uns in dieser Situation geholfen. Gott hat uns hat eingegriffen. Und zum Schluss betont er, es ist Zeit für die Menschen aufzustehen und zu beten. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit Gott auseinanderzusetzen und wieder sein Wort zu lesen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für diese Gebetsreihe. Dass wir diese Woche nutzen, um bewusst zu Gott in Beziehung zu treten. Dass wir Beziehung zu Gott suchen. Dass wir bereit sind, uns von ihm zu verändern zu lassen. Und dass wir konkret beten und seine Kraft erwarten, dass er eingreift. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dafür, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir das Vorrecht haben, dass so ein großer Gott wie du ja Gemeinschaft mit uns haben möchte, mit uns Menschen. Und du siehst, wie es uns mit diesem Thema geht, mit dem Thema des Gebets. Und ich danke dir auch dafür, wo wir schon so viele Dinge mit dir erlebt haben, mit Gebet erlebt haben. Aber du weißt auch, wo Enttäuschungen da sind, wo Gebete nicht erhört wurden oder anders erhört wurden, als wir es gern hätten. Und ich bitte dich für uns, dass ja, wir eine Leidenschaft für dich bekommen, dass du es in unser Herz schenkst, dass wir zu dir in Beziehung treten, zu dir beten. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde. Wir bitten dafür, dass hier Menschen dich erleben, dass sie Leidenschaft für dich bekommen, dass sie aufgebaut werden, dass sie im Glauben wachsen, Herr Jesus Christus. Darum beten wir dich. Bitte segne uns. Amen.